Also von mir auch, schönen guten Abend. Schön, dass wir beieinander sind. Und du, Irmel, hast gesagt, wir sind mehr als zwei. Und wo zwei und drei beieinander sind, ist Jesus Mitte unter uns. Deswegen, ich finde es immer schön, manche entschuldigen sich dann und sagen, wir sind heute zu wenig. Das ist mir völlig egal. Mir geht es darum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen über das, was Gott für uns einfach heute vorbereitet hat. Und das ist schon eine ganze Weile her, habe ich tatsächlich in einer meiner letzten Bibelstunde bei euch so diesen Anstoß gekriegt, mal darüber nachzudenken, wie ist denn das mit dieser Ewigkeit, wenn die unser Zuhause ist? Wie kann denn das sein, dass wir eigentlich so leben, als ob wir sagen, ja gut, keine Ahnung, was uns da so erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ihr sagt, ja, ich freue mich, das ist mein Zuhause, das ist mir in meinem Herzen. Ich habe euch ein Blatt ausgeteilt, einfach damit ihr nachher nochmal so ein bisschen nachspüren könntet. Da ist ein bisschen dann auch schon was drauf, über das, wo ich nachher ein bisschen drauf eingehen werde. Mir geht schon lange ein Lied nach von dieser Outbreak-Band, Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Und auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und dann hatte ich eben ein Gespräch hier und dann hat eine gesagt, naja, freust du dich echt auf die Ewigkeit? Wüsstet ihr gar nicht, was da kommt. Und es ist ja hier auch schön auf der Erde. Ja, natürlich, das ist schön hier. Also, warum soll ich mich darauf freuen, wenn ich doch jetzt im Hier und Jetzt leben kann? Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es schon jemanden in der Ewigkeit, wo ich einfach drauf mehr zulebe. Vielleicht bin ich im Alter, wo ich denke, ja, das rückt immer näher. Aber vielleicht ist es auch so, dass ich sage, ich genieße das Leben hier, ich will mir doch noch keine Gedanken machen über das, was mal sein wird. Und doch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, denn das Beste kommt zum Schluss. Und ich glaube, wenn wir wissen, ahnet, auf was wir uns freuen dürfen, dann können wir im Hier und Jetzt anders schwärmen. Wir können in dem Hier und Jetzt anders leben mit dem, was es vielleicht auch an Herausforderungen in jedem Einzelnen bei uns im Leben gibt. Und wir dürfen wissen, was unsere Hoffnung ist. Ich habe gedacht, das Beste ist, wir gucken in die Bibel, denn das ist Gottes Wort und wer kann es uns besser erzählen, wie Gott, wie das aussieht in der Ewigkeit? Wir gucken in die Offenbarung, Kapitel 21. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Offenbarung ist immer so ein bisschen, das ist so dieses Buch, wo man denkt, oh je, man macht ein bisschen einen Bogen drum, weil manches versteht man so gar nicht, manches ist ein bisschen kryptisch erklärt. Aber eigentlich ist es ein wunderschönes Buch und es ist der perfekte Schlusspunkt für die Bibel. Denn wir finden in der Offenbarung ein ganz wunderbares Bild von Christus, von seinem endgültigen Sieg. Und in der Offenbarung erfahren wir was über unser zukünftiges Zuhause. Und ich möchte mit euch heute vier Wahrheiten über unser zukünftiges Zuhause angucken. Ihr dürft aufschlagen, wie gesagt, Offenbarung 21. Lese ich nachher auch noch einen Bibeltext vor. Und mir geht es wirklich darum, einfach mal so ein bisschen Appetit zu machen auf das, was da kommt. Und es ist auch keine erschöpfende Liste. Ich habe in der Vorbereitung eine, fand ich, für mich sehr ansprechende Predigt gehört von dem amerikanischen Evangelisten Harrison Conley. Von dem gibt's auch, kann man sich so morgendliche Andachten zuschicken lassen. Der predigt auch immer wieder im Fernsehen. Und das hat einfach so in das reingepasst, um was es mir so ging. Deswegen also in Anlehnung an ihn. Und eins noch, wir dürfen, ich habe es vorhin schon ein bisschen angerissen, wir dürfen dieses Leben hier genießen, gar keine Frage. Und wir dürfen hier und jetzt super gerne leben. Aber ich finde es so wichtig, diesen Blick auch nach vorne zu richten. Also die erste Wahrheit ist, der Himmel ist ein realer Ort. Ich weiß nicht, wie ihr euch den Himmel so vorstellt, aber wir dürfen ganz sicher wissen, es ist kein so ein Gefühls- oder Seinszustand, Es ist auch nicht nur so ein Produkt der Fantasie oder Einbildung. Und der Himmel ist übrigens auch kein kosmisches Altersheim, wo nur die hinkommen, die dann halt mal irgendwann ein gewisses Alter erreicht haben. Die Bibel beschreibt ihn als einen sehr, sehr reellen und realen Ort. In Offenbarung 21 lesen wir, was der Apostel Johannes im Exil auf der Insel Patmos geschrieben hat. In der Bibel steht, dass er im Geist war und Gott ihm also diese große Vision und Offenbarung über Jesus und sein Reich und den Himmel geschenkt hat. Und ich lese mal die Verse 1 bis 5 aus der Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagt: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung zu den Versen 10 bis 15. Johannes schreibt: Dann nahm er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Jaspis. Ihre Mauern waren breit und hoch und hatten 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. Und auf den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. An jeder Seite im Osten, Norden, Süden und Westen befanden sich 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine oder 12 Schichten, auf denen die Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben standen. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hielt eine goldene Messlatte in der Hand, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern zu vermessen. Und wenn man dann weiterliest in dieser Beschreibung, dann liest man, wie Johannes sich alle Mühe gibt, so diese Schönheit dieses Ortes mit menschlichen Worten zu beschreiben. Im Vers 22 und 23 schreibt er: Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Also das, was Johannes hier beschreibt, ist ziemlich klar, ziemlich deutlich. Also ein Architekt kann das, glaube ich, noch viel besser nachvollziehen mit all den Schichten und so weiter und was da gebaut wurde. Es ist keine Theorie oder ein Bewusstseinszustand. Der Himmel ist ein realer Ort, eine wunderschöne und riesige Stadt. Es werden ja auch so ein paar Maße aufgeführt. Und wenn man die in die heutig gebräuchlichen Maße umrechnet, dann stellt man fest, dass diese himmlische Stadt in jede Richtung, haltet euch fest, 2400 Kilometer misst. Diese 12 Grundsteine oder 12 Schichten entsprechen 5,7 Millionen Quadratkilometern. Also es ist eine riesige, gigantische, wunderschöne Stadt. Ein realer Ort. Und übrigens, und das liebe ich an der Bibel, es gibt ja meistens nicht nur eine Stelle, sondern meistens findet man ähnliche Bilder in anderen Stellen. Auch Jesus spricht vom Himmel als einen realen Ort. Im Johannes 14 sagt er zu seinen Jüngern: Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott und vertraut nun auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann so gesagt: Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Also in dieser riesigen Stadt gibt es schon eine Wohnung, da steht Irmel drauf. Da steht Carmen oder Thomas drauf. Also das ist für mich so was, wo ich so denke, unglaublich, oder? Also das ist nichts, wo wir denken müssen, naja, wahrscheinlich verirren wir uns da und keine Ahnung, wie das da sein wird. Es ist alles für uns vorbereitet. Und ganz ehrlich, Jesus ist doch die beste Quelle zu diesem Thema, denn der weiß wirklich, von was er spricht. Er war dort und ist auf die Erde gekommen. Jesus sagt, lasst euch nichts vormachen von anderen Strömungen und Religionen, die sagen, der Himmel ist irgendein Bewusstseinszustand, irgendein imaginärer Ort, irgendwas, was man nicht greifen kann. Es ist auch nichts, was uns einschüchtern müsste. Der Himmel ist ein realer Ort und ich bin dort und ich bereite für jeden von euch eine Wohnung. Das ist die erste Wahrheit über den Himmel. Ich finde, es ist eine Wahrheit, die Hoffnung schenkt. Und sie schenkt allein deswegen Hoffnung, weil auch drin steht, Gott ist mitten in dieser Stadt. Er ist nicht weit weg. Wir können ihn sehen, hören, wir lesen, dass er das Licht ist und wir wohnen bei ihm in Ewigkeit. Die zweite Wahrheit über den Himmel. Der Himmel ist ein ganz bemerkenswerter Ort. Zunächst mal ist er sehr bemerkenswert, weil er nagelneu sein wird. Johannes schreibt im Vers 1, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Der erste Himmel, also dieser alte, und das ist zur Unterscheidung wichtig, der erste Himmel ist das, was jetzt gerade existiert. Das ist das, von dem wir wissen, dass die gläubigen Menschen im Moment hingehen, wenn sie sterben. Dort ist Gott, dort sitzt Jesus an der rechten Seite des Vaters. Und dort sind die, unsere Lieben, die an ihn geglaubt haben, zu seinem Rechten oder bei ihm. Aber wir wissen auch, dass es nicht die letzte Ruhestätte ist, nicht das endgültige Zuhause. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Er, der auf dem Thron saß, so heißt es im Vers 5, sagt, siehe, ich mache alles neu. Und dieses Wort neu, das Johannes hier für diesen neuen Himmel und diese neue Erde gebraucht, das erinnert an etwas, was mit dem Alten oder dem Original im Zusammenhang steht, aber in seinem Wesen ganz neu ist. Und das ist was, das ist mir in dieser Beschäftigung erst so richtig bewusst geworden, das ist was, mit dem können wir gar nichts anfangen. Weil wir kennen das nur so, dass alles dem Zerfall und Verfall angegeben ist. Also wenn ihr eine neue Kaffeemaschine kauft, aus dem Karton auspackt, hinstellt, einsteckt und der erste Kaffee ist durchgelaufen, dann ist das keine neue Kaffeemaschine mehr, die ist gebraucht. Die hat die erste Gebrauchsspur bekommen. Und wir sind es gewöhnt, dass neue Dinge mit der Zeit schlechter werden, dass irgendwann diese Kaffeemaschine nimmer ganz so ist. Und die erste Macke hat oder der Kaffee eine Misse durchläuft oder der Milchaufschäumer kaputt geht. Wir sind es gewöhnt, dass Dinge, dass neue Dinge sich verschlechtern. Der Ursprung liegt in der Sünde von Garten Eden. Also es begann ein Prinzip mit dem Moment, wo Adam gesündigt hat, in dem Moment, wo er aus diesem Herrschaftsbereich Gottes heraustrat. Da betrat die Sünde die Welt und alles hat angefangen zu verfallen bis hin zum Tod von uns. Und Gottes ursprünglicher Plan war gar nicht, dass die Schöpfung zerfällt. Es war nicht sein Plan, dass die Menschen sterben. Aber durch Sünde und Tod, durch die Sünde kam der Tod und dadurch auch der Zerfall. Im neuen Himmel und in der neuen Erde wird Gott der Sünde und dem Tod ein Ende setzen. Und wenn er uns ein endgültiges Zuhause schafft, dann wird es genau so bleiben, wie es sein soll. Es bleibt nagelneu. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Es wird vollkommen sein und es wird sich nie abnutzen. Wenn ihr in eure Wohnung dann gehen werdet, werdet ihr über einen Teppich laufen, der sich nicht abnutzt, der nicht irgendwann Fäden zieht. Es wird nagelneu sein. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 2, aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns seinen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Also der Paulus sagt jetzt nichts ganz explizit vom Himmel, aber er sagt, kein Auge hat es je gesehen, kein Ohr je gehört, kein Verstand je erdacht, was Gott für die bereithält, die er liebt. Vielleicht denkt ihr, wenn ihr an den Himmel denkt oder an einen Ort mit unvorstellbarer Schönheit, vielleicht denkt ihr da an einen tollen Sonnenuntergang. Du hast erzählt, ihr wart in Kroatien, Thomas, da gibt es tolle Sonnenuntergänge, so übers Meer hinweg und wunderschön. Oder Christine ist gerade im Schwarzwald, die wird euch erzählen, dann wie schön dort die Landschaft war oder vielleicht ein Ausblick. Also jeder hat so ein Bild, wo er sagt, oh, das ist... Wow, das sehe ich Gottes Schöpfung und was er mit der, wie toll er das gemacht hat. Unglaublich schön. Und die Welt, wenn wir uns das angucken, hat richtig viele, richtig tolle Orte. Tolle Bergkulisse, Küstenlandschaft. Und die Bibel sagt uns, die Schönheit unseres Himmels, unseres ewigen Zuhauses, wird alles übersteigen, was wir uns je vorstellen können. Es wird was sein, was noch niemand je gesehen hat. Wir werden Dinge hören, die noch niemand gehört hat. Und kein Verstand hat je erdacht, was Gott sich schon für uns, was er schon vorbereitet hat. Also der Himmel wird ein bemerkenswerter Ort, nagelneu, mit Dingen, die wir uns in unseren kühnsten Fantasien nicht vorstellen können. Und er ist bereitet für die, die ihn, die Gott lieben. Und wenn wir zur dritten Wahrheit kommen, der Himmel ist ein Ort der Beziehungen. Es ist eine der Fragen, die wir uns, glaube ich, am häufigsten stellen. Werde ich im Himmel meine Familie, meine Freunde wiedersehen? Werde ich meinen Ehemann wiedererkennen, meine Ehefrau? Werde ich meine Oma wiedersehen? Werde ich sie erkennen? Wird sie mich erkennen? Und auch hier ein Blick in die Bibel. In Matthäus 8, Vers 11 sagt Jesus, und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Jesus spricht in diesem Abschnitt über den Himmel, über das Reich Gottes und er erwähnt dabei Abraham, Isaak und Jakob mit Namen. Zu dem Zeitpunkt waren diese Männer schon hunderte von Jahren tot. Sie waren schon lang gestorben, bevor Jesus auf die Erde kam. Aber im Himmel sind die Männer namentlich bekannt. Sie haben ihre Identität nicht verloren. Man kennt sie als Abraham, Isaak und Jakob. Im Markus-Evangelium lesen wir, wie Jesus mit drei ihm besonders nahestehenden Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, auf den Berg der Verklärung steigt. Und dort auf diesem Berg trifft sich Jesus mit Mose und Elia. Die sind schon mehrere hundert Jahre tot. Und die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die dort auf dem Berg sind, die können alles beobachten und sie erkennen Mose und Elia. Also auch Mose und Elia haben ihren Namen und ihre Identität nicht verloren. Und wenn wir in die Offenbarung reinschauen, in Offenbarung 3 spricht Jesus über uns. Er spricht über die, die überwinden und bis zum Ende aushalten. Und er sagt, ich werde ihren Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Das bedeutet, wir werden im Himmel unsere Namen haben und wir werden bekannt sein, wenn wir bis zum Ende aushalten und unser Vertrauen auf Jesus setzen. Im Hebräerbrief, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, der beschreibt alle die, die gestorben und uns vorausgegangen sind, als diese Wolke von Zeugen und er zeichnet so dieses Bild von ihnen, wie sie auf einer Tribüne sitzen, auf uns herabblicken und uns anfeuern, während wir laufen und dass wir wirklich unseren Lauf, unser Rennen beenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie kennen nicht nur einander, sondern auch uns und sie feuern uns an. Werde ich im Himmel meine Familie, meine Freunde erkennen? Für mich ist es so, wenn ich in die Bibel gucke, dann komme ich zu dem Schluss, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass es ein herrliches und fröhliches Wiedersehen gibt, dass der Himmel ein Ort der Beziehung sein wird. Wir werden einen neuen Körper bekommen, wir werden anders aussehen, davon bin ich überzeugt, aber wir werden unsere Identität behalten und wir werden unseren Namen behalten. Wir werden Beziehungen zu anderen Menschen genießen, aber, und das ist das, was wir uns, glaube ich, so gar nicht ganz vorstellen können, dass wir in einem ganz anderen Maß eine vollkommene Beziehung zu Gott haben werden. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich glaube, dass uns in dem Moment, in dem wir ihn sehen, so wie er wirklich ist, in aller Schönheit, dass wir überwältigt sein werden und dass die Ewigkeit nicht ausreichen wird, um ihm Danke zu sagen für all das, was er für uns getan hat. Für diese unendliche Liebe, für die Treue, für das Opfer, das er gebracht hat. Und wenn uns klar wird, dass der Himmel ein Ort der Beziehung sein wird, wo wir unsere Lieben wiedersehen und wir so eine tiefe, vertraute Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben werden, dann dürfen wir voller Hoffnung sein. Dann dürfen wir in einer Erwartungshaltung und einer Vorfreude auf unser ewiges Zuhause weitergehen. Ich war vor, ich muss mal nachrechnen, ich glaube inzwischen sind 7 oder 8 Jahre her, mit meinem Papa auf dem Jakobsweg. Ich glaube, ich habe es schon ab und zu mal erwähnt. Und ich werde nie vergessen, wie wir da in diesem Santiago ankommen und dann ist da diese große Kirche mit einem riesen Vorplatz. Und wir kommen dahin mit unserem Rucksack und unserem Stock und plötzlich sehen wir welche, die haben wir vor 3, 4 Tagen schon aus den Augen verloren. Da haben wir gedacht, die sehen wir nimmer oder die kommen vielleicht gar nicht an oder die haben wir irgendwo mal zwischendurch gesehen und es war ein unglaubliches Hallo. Oh, du bist auch da, ja, wie cool, dass du es geschafft hast und wir sind hier an dieser Kathedrale angekommen und oh, was haben wir für einen Weg hinter uns gebracht, was waren es manchmal für schwierige Aufstiege und Schmerzen und aber es war eine Freude, da unsere Weggefährten zu treffen, obwohl wir die ja wirklich ja nur ein paar Wochen, manchmal nur ein paar Tage kannten. Und mein Papa stand so mitten auf diesem Platz und sagt, ich glaube, so wird es mal im Himmel. So wird es mal sein, dass wir sagen, du bist auch da. Ja, wie cool, wie schön, dass du das geschafft hast. Ich freue mich so sehr. Und ich habe mir gedacht, und das sollte auch Ansporn sein für unsere Zeit hier, dass wir Menschen dort auch wirklich wiedersehen, dass wir Menschen von Jesu Liebe erzählen, mit dem Ziel zu sagen, für uns wartet was richtig Tolles und ich würde mich so freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich habe noch eine letzte Wahrheit über den Himmel für heute. Der Himmel ist ein gerechter Ort. Ich glaube, das ist auch so etwas, was uns beschäftigt, was mich beschäftigt. Gott wird im Himmel alles in Ordnung bringen. Die Ewigkeit ist der große Ausgleicher. Vielleicht geht es dir so, dass du das Gefühl hast, die sprichwörtlichen Karten des Lebens sind für dich schlecht gemischt worden. Vielleicht hast du in deinem Leben schon so viel durchmachen und ertragen müssen, so viel Schwieriges und Verletzendes erlebt. Es ist uns ja nie versprochen worden, wenn wir Jesus nachfolgen, dass alles ganz einfach ist. Es ist nie versprochen worden, dass es uns als Christen besser geht wie allen anderen. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, mit der wir uns in unserem Herzen versöhnen müssen. Das Leben wird auch zu uns Christen nicht fair sein. Auch wir werden vielleicht sogar manchmal mehr als andere Schwierigkeiten haben. Eigentlich ist schon sogar tatsächlich das Gegenteil versprochen worden, gell? Dass wir Probleme bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Dass wir Schwierigkeiten kriegen von rechts und links, dass wir verfolgt werden, dass es Leiden gibt. Aber wir haben auch das Versprechen bekommen, dass wir zuversichtlich und mutig sein können, weil Jesus die Welt überwunden hat und mit uns ist. Und er geht mit uns auch ins tiefste Tal, weil er weiß, wie es sich dort anfühlt und weil er selber dort war. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir damit zu kämpfen haben. Wir legen aufgrund der Sünde in einer zerfallenen und gebrochenen Welt. Und ich glaube, es fällt zumindest mir manchmal schon schwer zu verstehen, wie Gottes Plan mit dieser Welt ist. Aber es wird der Tag kommen, wenn wir in die Ewigkeit eintreten, dass wir die Sterblichkeit ablegen, die Unsterblichkeit anziehen mit einem neuen Körper, wie den von Christus, ein Körper, der vollkommen ist und der für die Sünde, für den Tod, für Depressionen, für Krankheiten unzugänglich ist. Und wir werden so heil sein, wie Gott es geplant hat. Da braucht man kein Hörgerät mehr, weil man versteht alles. Da braucht man keine Medizin gegen Bluthochdruck, gegen, was weiß ich, Herzrasen oder sonst was, weil das gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch mehr. Der Himmel hat auch die Zusage, dass Gott alles Falsche gerade rückt und bei jeder Ungerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen wird. Ich lese uns nochmal dieses Offenbarung 21, 4 und 5. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Kein Tod, keine Trauer, keine Verwirrung, keine Traurigkeit, kein Weinen und keine Schmerzen. Und wenn ich jetzt unter euch so eine Mini-Umfrage machen würde, wer von euch hat in dem vergangenen Jahr oder in den vergangenen 2 Jahren was Schwieriges erlebt? Wer hat geweint und Tränen der Traurigkeit vergossen? Wer hat vielleicht einen geliebten Menschen verloren oder ist dabei, Abschied zu nehmen? Wer hat das Gefühl gehabt, ich habe so viele Sorgen, ich habe Stress, ich habe Ängste, ich weiß gar nicht, ob ich am nächsten Tag nochmal aufstehen möchte? Wer hat vielleicht mit einer körperlichen oder psychischen Krankheit zu kämpfen gehabt? Ich glaube, jeder von uns würde zu irgendeinem Thema die Hände heben. In jedem Leben von irgendeinem von uns erleben wir Schmerzen, Traurigkeit oder Enttäuschung. Ich begleite gerade eine Kollegin, deren Leben sehr in Frage gestellt ist. Sie hat eigentlich einen ganz klaren Weg vor sich gehabt. Sie wird ein Assessment Center, also nochmal so eine Prüfung innerhalb der Polizei machen, wird aufsteigen zum höheren Dienst. Man hat da eine längere Vorbereitungszeit über mehrere Jahre. Von allen Seiten hat sie gesagt, du bist gut. Wir sehen überhaupt gar kein Problem, dass du das schaffen wirst. Und wir freuen uns schon drauf, bis du so in diese Führungsriege kommst. Und dann kam vor einigen Wochen dieser Tag und der erste Teil lief super. Und die letzten 30 Minuten waren einfach nicht so gut. Sie sagt, ich habe selber gar nicht so gemerkt, aber die Rückmeldung war, die Antworten waren einfach nicht tief genug. Die waren zu knapp, die waren zu wenig, so kennen wir dich eigentlich gar nicht. Und diese 30 Minuten haben darüber entschieden, dass sie zumindest im Moment jetzt eben nicht aufsteigt. Und das hat sie in so ein Loch geworfen, in so eine Depression, dass sie bereit war, ihr Leben wegzuwerfen. Sie hat gesagt, es macht alles sowieso keinen Sinn. Ich habe da drauf hingelebt, ich habe keine Familie. Ich lebe in einer Beziehung, die im Verborgenen stattfinden muss. Ich habe gedacht, es gibt so den Befreiungsschlag. Jetzt ist alles weg, es macht keinen Sinn mehr. Und es ist schwierig, sie zu begleiten, denn sie hat keinen Glauben. Sie ringt jeden Tag damit, wer sie eigentlich ist, was ihren Wert ausmacht und warum ihr diese Ungerechtigkeit widerfahren ist. Wenn ich aber weiß, dass das nur ein Wegpunkt in meinem Leben ist und dass auf mich was ganz anderes wartet, dann muss ich auch mit der Enttäuschung klarkommen. Dann muss ich auch damit klarkommen, dass ich Hoffnung hatte auf was ganz anderes. Aber ich habe eine größere, eine weitere Hoffnung. Und es ist mir da noch mal so bewusst geworden, dass in der Ewigkeit all das ausgelöscht sein wird. Da wird das nicht mehr kommen, dass wir auf dem Prüfstand stehen. Dann haben wir unser Rennen, unseren Lauf vollendet. Und ich finde es so unglaublich, darüber nachzudenken, dass es eine Zeit geben wird, wo es wirklich nichts mehr gibt, wo wir aufstehen und nicht denken, oh, also heute ist es nichts oder heute ist mir in Rücken gefahren oder wie soll ich den Tag überleben? Es gibt es nicht mehr, es gibt keine Kämpfe, es gibt keine Konflikte, wir werden keine Nachrichten sehen und hören, dass wieder Menschen ermordet wurden, dass Kriege herrschen, dass eine Dürre ist, dass es einen schlimmen Erdrutsch oder irgendwas gegeben hat. Es wird vorbei sein. Das bedeutet im Übrigen auch, im Himmel wird es keine Krankenhäuser geben. Keine Ärzte, übrigens auch keine Polizisten. Also das ist dann vorbei. Keine Operationen, keine Intensivstationen, kein Militär, keine Hospize, keine Bestattungsunternehmen. Alles wird verschwunden sein. Unser neues, zukünftiges Zuhause ist ein Ort der Erneuerung. Es ist auch ein Ort, an dem alles endlich einen Sinn gibt und wo wir erkennen werden, dass Gott alles gelenkt hat. Ich glaube, es ist gut, wenn wir wissen, dass wir auf der Erde nur Reisende sind, dass wir hier kein Zuhause haben, dass wir nur für einen kurzen Moment hier sind. Der Autor C.S. Lewis sagt mal, wenn ich in mir Bedürfnisse entdecke, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, dann muss ich daraus schließen, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wir sind Fremde in einem fremden Land und wir erwarten voller Hoffnung und Vorfreude den Tag, an dem wir zu Hause sein werden. Wir werden in einer Stadt leben, die Grundsteine hat, die Gott gebaut hat und die er geschaffen hat. Und wenn ich sage, Gott ist auch der große Ausgleicher, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das, was wir hier auf der Welt als ungerecht empfinden, wo wir teilweise nicht verstehen, warum der Stärkere immer gewinnt, wo wir nicht verstehen, wie Kriminalität, wie Leid so überhand nehmen kann, wie manche so viel haben und andere so wenig, Gott wird es zurechtrücken und er wird es ausgleichen. Ich bin dankbar dafür, dass Gott uns auch in unserem jetzigen Leben versorgt und dass er auch im jetzigen Leben diesen Lohn und Segen für uns bereithält. Aber das Beste kommt zum Schluss. Der Löwenanteil, das Größte. Und das ist das, auf was wir uns freuen dürfen. Und ich glaube, wir können niemand fragen, der schon mal im Paradies war, der schon mal in der Ewigkeit war. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir fragen könnten, die würden sagen, ich möchte nicht mehr zurück. Es ist so schön dort. Kommt ihr rüber. Das ist viel schöner. Die haben in die Augen Gottes geblickt, die voller Liebe sind. Die sind im Land der Herrlichkeit, dem es keine Krankheit und keinen Tod gibt. Und ich glaube, das ist das, auf was wir uns freuen dürfen und warum es so wichtig ist, sich mit der Ewigkeit zu beschäftigen. Gerade dann, wenn es hier manchmal auch so schwer ist, zu sagen, die Ewigkeit, das ist mein Zuhause. Ich bin auf der Durchreise. Und diese Sehnsucht nach dem Zuhause ist in unser Herz gelegt und wir dürfen uns auf sie freuen. Und jetzt lade ich euch ein, mit dem Text, den ihr hinten auf eurem Blatt stehen habt, noch diesem Lied so ein bisschen nachzuspüren von der Outbreak Band, die Ewigkeit ist mein Zuhause.